Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Für weitere Informationen besucht uns unter www.stoikerpodcast.de. Dort findet ihr alle Folgen im Überblick mit zugehörigen Shownotes sowie Buchempfehlungen. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, schickt diese gerne an mail@stoikerpodcast.de. In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit dem Philosophen und Autor Dr. Nicolas Dirks über das Thema Schicksalsschläge und wie die Stoiker dazu standen. Viel Spaß bei Teil 2 des Gesprächs.
Geht es in dieser Episode ja darum, quasi den Gehorsam von Gottes Anweisung über das moralische Gesetz zu stellen. Das ist also eine Ethik, die sozusagen das Religiöse, das Göttliche über die gegenseitig begründbare Moralität stellt. Und das haben, glaube ich, die Stoiker nicht mitgemacht, sondern für die ist sozusagen dieses Miteinander sehr, sehr zentral. Deswegen kann man zwar auch, finde ich, immer vergleichen, dass das Mitgefühl in der stoischen Ethik irgendwo vergleichbar ist dem Mitgefühl in der christlichen Ethik. Aber ich glaube, dass das sozusagen ganz unterschiedliche theoretische Funktionen hat, weil das eine ist sozusagen, Entschuldigung, auf Geheiß und das andere schließt eigentlich an eine natürliche Erfahrung an die wir uns qua Natur sozusagen halten sollten, um bestimmte Kooperation und Übereinstimmung mit dem Ganzen und so weiter möglich zu machen. Das ist begründungstheoretisch, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich.
Ich glaube, wir können das auch nochmal ganz gut in das einordnen, was wir bisher so in dem Podcast hatten. Also ganz häufig haben wir ja davon gesprochen, dass Tugend eine Form von Wissen ist, also wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Und da haben wir dann immer darauf hingewiesen, dass man seine Ansichten logon didonai, also begründen muss oder dass sie rechtfertigungsfähig sein müssen. Und ich finde, das hast du jetzt nochmal schön erklärt. Also was ich da mitgenommen habe, war einfach die Abgrenzung zwischen einem Gehorsam, das nicht mehr hinterfragt, gegenüber einer Autorität, die man selber nicht mehr hinterfragen kann und auch nicht hinterfragen sollte. Und dass die rationale Einsicht, die man durch die Philosophie und das Nachvollziehen von Gedanken und Begründen von Gedanken hat. Und das ist eine, und diese zweite Seite, die ich jetzt gerade betont habe, ist dann die Stoiker und andere Lehren, die meinen, dass Tugend auf Wissen gründet, die wahrscheinlich sehr stark betont haben gegenüber dem Gehorsam. Ne?
Ja.
Ja. Man sollte das vermutlich nicht so weit ausspinnen, ob das jetzt immer noch heute so ist. Also ich habe viele Kollegen, die da tatsächlich zum Beispiel über natürliche Theologie oder so reden. Und da geht es natürlich darum, dass man die Dinge, die der liebe Gott von uns fordert, nicht einfach irgendwie aus Offenbarung aus der Bibel abliest, sondern eben auch begründen kann. Ne? Also und das ausgehend von der Lebenswirklichkeit. Aber hier geht es ja um eine problemgeschichtliche Rekonstruktion. Gegen wen sich haben sich die Stoiker gewendet? Also man sollte das, glaube ich, was du jetzt sagst und das, was wir jetzt sagen, nicht so zu verstehen, Religion immer auf der einen Seite, Stoiker auf der anderen Seite. Also es gibt auch andere Formen von Religion, ne, die nicht nur auf Gehorsam setzen. Würdest du auch so sehen oder habe ich das zu salomonisch ausgedrückt?
Nein, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Ich meine, bei den Stoikern, bei den späten Stoikern zumindest, ist ja auch häufiger mal von Gott, also einem Gott, die Rede. Ja, und natürlich sind, wie du sagst, wenn man sozusagen theologisch an die Sache rangeht, dann geht es sicherlich auch darum, das moralisch Gute einzusehen und zu begründen. Also mit anderen Worten auch zu verstehen, warum das denn gut ist. Moralphilosophisch würde ich dann sagen, ja gut, wenn man die guten Gebote sozusagen aus sich selbst heraus einfach begründen und verstehen kann, dann brauchen wir auch keinen Gott, der uns sagt, dass das gut ist oder uns das befiehlt, weil dann brauchen wir nur unserer eigenen Einsicht folgen. Ne?
Ja gut, ich meine, das Argument, wir müssen das ja nicht in extenso jetzt ausfechten oder so, aber das ist blöd, das jetzt irgendwie so stehen zu lassen, als wenn die andere Seite totale obskure Dinge behandeln würde. Also man würde zum Beispiel in wissenschaftstheoretischer Hinsicht zum Beispiel einen abduktiven Schluss. Ne? Ein abduktiver Schluss ist kein deduktiver Schluss, der etwas aus Allgemeinsätzen ableitet, und kein induktiver Schluss, der von einfachen Aussagen auf etwas Allgemeines schließt. Das ist ein Schluss der besten Erklärung. Man könnte ja sagen, woher kommt eigentlich unsere Möglichkeit überhaupt erst einzusehen, was das Richtige ist. Also da, das muss ja irgendwo herkommen, und irgendwo muss es sozusagen auch die Möglichkeit verbürgt sein, dass wir überhaupt das Richtige in der Realität treffen.
Ja.
Und eine Möglichkeit, das zu begründen, wäre natürlich, dass es eine Autorität in der Welt oder außerhalb der Welt gibt, je nach Perspektive. Die Stoiker hätten vermutlich das erste favorisiert, die das eben verbirgt. Ne? Und das ist die beste Erklärung dafür, dass die Welt halt so strukturiert ist, wie sie halt strukturiert ist. Und das ist ja selber eine rationale Einsicht. Ne? Mhm.
Ja, definitiv. Ich meine, da liegt auch eine gewisse Hoffnung drin, wenn wir mal an Grabenkämpfe der Vergangenheit und auch der Gegenwart denken. Ne? Denn wenn man daraus sozusagen Einsichten und in Begründungen auch entwickeln könnte, die auch konsensfähig sind, ganz gleich, ob man jetzt religiös ist oder nicht religiös oder spirituell oder sich in irgendeinem Zwischenfeld bewegt, dann glaube ich, würde uns das insgesamt ja sehr, sehr gut tun.
Aber jetzt sind wir, Tobias, Ralf, jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen von den Schicksalsschlägen. Ne? Das ist dann, wenn man Philosophen nach Geschichte fragt.
Ich versuche uns mal wieder reinzuholen. Oder Ralf, gerne du.
Oder so, also genau, ich fand das sehr interessant. Es wird auch spannend, das nochmal nachzuhören an der Stelle, glaube ich. Ich glaube, spannend ist auch, wie kann uns das, was wir bisher gehört haben, also das, was die ganzen Aspekte, auch das Große mit der Natur, wie kann uns das konkret im Alltag helfen, also A, Schicksalsschläge überhaupt zu akzeptieren, und B, welche Perspektiven oder Tools vielleicht auch hätten die Stoiker parat, um dran zu wachsen, statt dran zu brechen?
Also, ich würde sagen, die bekannteste Strategie ist natürlich, wenn auch, denke ich, manchmal missverstanden, sich nicht von seinen überschäumenden Gefühlen, Affekten quasi mitreißen zu lassen. Das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was jetzt für die Stoiker allein zentral ist, aber es ist sehr, sehr bekannt, wird man mit dem Begriff Gelassenheit oder Gemütsruhe oder so beschrieben und manchmal missverstanden als irgendwie Gefühlskälte und wir fühlen jetzt nichts mehr. Ne? Und das ist natürlich schon mal so eine erste Grundhaltung. Ich finde, also was ich persönlich sehr lebensnah finde, sind so diese, weil es einfach immer wieder vorkommt, im eigenen Umfeld, nach meiner Erfahrung, ist, dass man also bei so Schicksalsschlägen erstmal, dass man nicht so aus allen Wolken fällt, im Sinne von, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren könnte oder dass es sowas im Leben gibt, heißt das so ungefähr. Ne? Denn die Frage, man hat es sozusagen ständig um sich herum mitbekommen, und wenn es einen selbst trifft, dann kriegt man sich nicht mehr ein vor Selbstmitleid und Überraschung sozusagen und verzweifelt. Und man sagt, guck mal, die ganze Zeit schon sind Menschen davon betroffen. Du hast es nicht gesehen. Und warum sollst du die Ausnahme sein? Ne? Die Frage ist nicht, warum ich, sondern die Frage ist, warum du denn nicht? Also es betrifft halt alle gleichermaßen und auch dich. Ne? Und ich möchte gar nicht, dass das jetzt irgendwie herablassend klingt, als würde mir das selbst nicht passieren und als hätte ich kein Mitgefühl gegenüber jenen, die dann auch überrascht sind, wenn sie wirklich merken, wie sich das anfühlt. Ne? Das kenne ich selbst auch, also das soll das nicht heißen, aber das finde ich ist schon mal ein Teil und vielleicht komme ich da sogar auch auf die Erzählung von meiner Großmutter zurück, die zwei Weltkriege erlebt hat und das ist also eine Generation, die einfach auch in den 70er, 80er Jahren, als ich sie dann kannte, immer noch geprägt war von der Erfahrung, es war auch alles mal komplett zerstört. Und die Welt, in der wir leben, ja, so angenehm sie ist jetzt hier in Westeuropa und dann vielleicht auch noch mit einer gewissen Schichtzugehörigkeit, das braucht man nicht so selbstverständlich nehmen. Ne? Man kann sich manchmal schon auch so versuchen, daran zu erinnern, dass es auch wirklich, wirklich anders sein kann. Da gibt es doch, ich glaube, bei Seneca diese schöne Erzählung in den moralischen Briefen von dem Prinzen oder Patriziersohn, ich weiß nicht mehr genau, der halt jeden Abend, also an einem riesigen, weichen Bett mit vielen Kissen schläft und eines Morgens, das wird also jedes Mal drapiert für ihn und eines Morgens wacht er auf und meint, oh, ich habe so schlecht geschlafen, es ist wirklich kaum zum Aushalten und ich möchte, lieber Vater, dass du diesen Sklaven dort auspeitschen lässt, weil der hat die Rosenblüten so unordentlich auf mein Bett gestreut, dass ich mir deswegen den ganzen Rücken verlegen habe. So, also so, ich glaube, es ist ein Beispiel, was zeigt, wie überspitzt, es zeigt auf überspitzte Art, wie selbstverständlich man ja, das angenehme Leben nehmen kann und an wie kleinen Dingen man sich schon aufhängt, vergessend, ja, wie viel Leid es immer auf der Welt gibt, was einen eben auch treffen kann. Also schon mal eine andere Grundeinstellung. Und natürlich dann das nicht mit dem hadern, was kommt, ist sicherlich auch ein sehr wichtiger Punkt, ne? Also darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Also dass man bei einem, dass manche sagen, dass sie durch einen Schicksalsschlag eine Vertiefung der eigenen Persönlichkeit erfahren haben, ne? Also dann nicht hadern und es nicht wahrhaben wollen und immer nur an das, an dem hängen, was man verloren hat. Also dieser Fokus auf das, was man verloren hat, was nicht mehr so gut ist wie vorher, sondern dann die Akzeptanz und zu schauen, was habe ich trotzdem noch zu gewinnen? Wie geht das Leben jetzt trotzdem noch weiter? Was hält es trotzdem noch für mich bereit? Das, glaube ich, ist auch eine gute Haltungswechsel.
Wie würdest du sagen, gibt es da auch Sachen, wo, also ich glaube, es gibt Themen, die natürlich sehr, wo es natürlich sehr schwer ist, so eine Art Vorteil oder Wachstum zu erkennen, aber gibt es denn Themen, wo du denkst, dass es gar nicht möglich ist, dran oder mitzuwachsen? Also so richtige Endgegner?
Ja, wenn man stirbt, ne?
Ja, okay, ja klar, aber das, ich weiß nicht, inwiefern ich, also wenn ich den eigenen Prozess des Sterbens mit begleiten kann, vielleicht, weil wenn ich tot bin, ist es mir wahrscheinlich auch egal.
Ja, sehr gut, sehr gute Unterscheidung, sehr gute Unterscheidung, ja. Also, ich kann nur sagen, dass es mir schon mit beeindruckend begegnet ist, dass Menschen quasi mit einem Schicksal zu tun haben, was man als unaushaltbar eigentlich ansehen müsste und dennoch es geschafft haben. Und es gibt auch Beispiele, wo sie es nicht geschafft haben. Mhm. Also ihr kennt vielleicht zum Beispiel das Krebstagebuch von Christoph Schlingensief, dem genialen Filmemacher. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein herzzerbrechendes Dokument, weil es nichts von stoischer Gelassenheit oder Gefasstheit im Blick auf das eigene Ende oder so gezeichnet ist, sondern wirklich von Verzweiflung. Ja, so muss man wirklich sagen. Also da bin ich nicht aus der Lektüre rausgegangen mit, okay, diese Haltung gibt mir etwas, so, ne, habe ich gesagt, sondern, oh mein Gott, das tut mir wirklich, wirklich in der Seele weh, wie es dem gegangen ist am Ende. Mhm. Aber andererseits gibt es natürlich auch Beispiele, die sehr, sehr beeindruckend sind. Ich finde ja immer wieder, dass Viktor Frankl da wirklich ganz emotional wirklich auch tiefgehende Beispiele gebracht hat in seinem Buch Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich finde den Titel allerdings, klingt wie, wirklich wie so ein Ratgeber, aber es ist ja wirklich ein Buch, ja, mit Tiefgang, ein Psychologe im Konzentrationslager, der die psychologische Entwicklung beschreibt, die Gefangene in einer solchen Situation durchlaufen und der beschreibt am Ende auch, mit welcher aufrechten Haltung die Menschen in Juden in ihren Tod gegangen sind, also wissend, was in den Gaskammern passiert, und trotzdem mit einer Haltung im Gebet, die sozusagen auch allen anderen, denen das Schicksal noch vorbestand, eine Form von Kraft gegeben hat. Und das ist schon ungeheuer beeindruckend, natürlich. Mhm. Mhm. Leider, muss ich sagen. Leider verknüpft Frankl das am Ende seines Buches ja auch stark mit dem Glauben. Mhm. Und da habe ich ja grundsätzlich überhaupt nichts gegen. Nur ich bin selbst kein gläubiger Mensch. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal dann angesichts meines Todes. Wer kann das schon sagen? Aber ich bin ja auf der Suche nach einer säkularen Variante von dieser Form von innerer Freiheit und Begründung von Moralität. Und das sehe ich bei den Stoikern eigentlich auch, dass sie in solchen Punkten eher eben nicht auf ein religiöses Fundament bauen, sondern eben auf ein natürliches Fundament. Man sagen kann, ob das nicht auch irgendwo, ich meine, es ist kein Pantheismus, weil sie die Natur nicht für einen personifizierten Gott halten, zu dem man jetzt beten könnte. Aber wenn sie davon sprechen, dass es dort eine gute Ordnung gibt, dann ist das ja mehr als eine naturwissenschaftlich beschreibbare Ordnung. Das, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hat schon irgendwo auch eine, also soll man es spirituell nennen? Was ist es da, was uns da entgegenkommt?
Ja, also bei den Stoikern, aber auch bei vielen anderen zu der Zeit, also wenn wir jetzt, was heißt zu der Zeit, also auch den Vorgängern wie Aristoteles oder Ähnliches, ich meine, die hatten ja eher so ein organizistisches Weltbild. Also ein Weltbild, in dem das Ganze als Organismus gesehen hat, in dem alles seinen Platz hat. Und vor allen Dingen jetzt ein Organismus, der in perfekter Weise dann bei den Stoikern eingerichtet ist. Eben hatte ich ja schon mal die Metapher mit dem Kunstwerk. Und der Stoiker, hätte ich jetzt gedacht, in diesem Beispiel von Frankl, müsste eigentlich sagen, diese Frage, wie plausibel das ist. Naja, also wenn ich dann sozusagen jetzt auf meinem letzten Gang bin, dann ist das halt im Grunde genommen ein kognitiver Fehler von mir, wenn ich jetzt einschätze, dass das was Schlimmes wäre. Also das ist sozusagen der Lauf der perfekt eingerichteten Welt, die ich da habe. Und indem ich sozusagen dazu Ja sage, ordne ich mich in diesem großen Ganzen ein. Und das ist sozusagen diese Heiterkeit, die da bei den Stoikern ein bisschen mit rausspricht. Das klingt für uns ja beinahe schon masochistisch. Ja? Wie kann man sich irgendwie da, also wie kann das irgendwie heiter sein oder so? Aber ich glaube, das lese ich so ein bisschen aus diesem Weltbild der Stoiker, der perfekt eingerichteten Welt, in die man sich einzufügen hat. Und dieses sich Einfügen ja dann konzeptionell unter diesem Banner Leben gemäß der Natur gestellt wird. Ne? Ich habe aber auch noch ein Zitat mitgebracht von einem Philosophen, nämlich Bertrand Russell, der eigentlich überhaupt gar nicht so bekannt ist für diese Art von Weltbild und das ja auch weit kritisiert hat. Aber der hat zumindest mal herausgestellt, was das sozusagen psychologisch und gefühlsmäßig mit uns macht, wenn wir uns eingliedern in etwas Größeres Ganzes und so. Und der hat gesagt, in The Conquest of Happiness 1930, if you have attained to this outlook, und damit meint er so etwas wie den stoischen Outlook, a certain deep happiness will never leave you, whatever your personal fate may be. Life will be a communion with the great of all ages and a personal death no more than a negligible incident. Also das klingt ja beinahe so martialisch, also man geht sozusagen in die Gaskammer und sagt, ja, damit vereinige ich mich mit dem Großen aller Zeiten und ich bin Teil etwas größeren Ganzen. Und das meine ich, das müssten die Stoiker sagen. Ich weiß nicht, ob das versöhnlich ist. Ich weiß nicht mal, ob das philosophisch haltbar ist. Aber das lese ich irgendwie bei den Stoikern raus. Oder was meint ihr? Mhm.
Es gibt ja, gibt es nicht irgendwo bei Epiktetos so eine Stelle, du sollst irgendwie dich nicht nur beklagen, wie es ist, sondern du sollst das irgendwie sogar lieben, was gerade ist. Also es würde tatsächlich so klingen, so hey, geil, ein Abgrund. Okay, ne, so. Also ich finde es toll, dass jetzt gerade der Abgrund kommt. So klingt das dann, wenn man es wirklich auf die Spitze oder auf den Abgrund zutreibt. Und das ist schon masochistisch vielleicht. Ja,
auch mit seiner Schauspieler-Metapher da irgendwie, dass man nicht die Rolle sich aussuchen kann, die man spielt, aber die einem zugewiesen wird, die soll man halt so gut spielen, wie es einem möglich ist. In dem Fall wäre das dann jemand, der eben seinem Ende da entgegenläuft. Und dann hat man eben diese Rolle zu spielen. Also das ist natürlich, klingt in den heutigen Ohren ja immer sehr befremdlich. Gerade Epiktet, der ist halt auch, neigt ja zur Provokation mit seinen Aussagen. Und das in der heutigen Welt, wo bei uns ja Europa, USA und so dieser Gedanke überall festgesetzt ist mit vom Tellerwäscher zum Millionär, ich kann alles erreichen, das hat ja Epiktet, hätte das so nicht unterschrieben. Er hätte gesagt, wenn du Tellerwäscher bist, dann spiel deine Rolle als Tellerwäscher. Sicher kann man auch darüber diskutieren. Ralf sieht es anders.
Nee, es ist genau die zwei Punkte, die da so gegenüberstehen. Dieses vom Tellerwäscher zum Millionär und das akzeptiere deine Rolle. Also irgendwo müsste ja eine Grenze geben oder zumindest, es klingt immer so ergeben, so hey, ich bin als Sklave geboren, ich bleibe Sklave. Ich bin dann noch unschlüssig, weil ich den Gedanken noch nicht fortgesetzt habe, ob der Stoiker dann sagen würde, okay, hier gibt es Entwicklungspotenzial, das nutze ich jetzt. Also ne, ich bleib da, wie Epiktet ja auch, der ist dann freigelassen, hat das Potenzial auch genutzt, sich philosophisch zu engagieren. Und auf der anderen Seite auch die Frage, so inwiefern oder wo ist die Grenze oder wann höre ich auf, gegen das Schicksal anzukämpfen und wann versuche ich irgendwie was zu tun? Also irgendwie so dieser Weg, wo ist die Mitte?
Eine gute Frage. Deine Rolle könnte ja auch sein, du bist jemand, der vom Tellerwäscher zum Millionär wird.
Oder? Ja, genau.
Ja.
Woher weiß ich das? Wann weiß ich das?
Ja, ja. Ja, jetzt haben wir ja ganz viele verschiedene Themen genannt. Jetzt darf der Nikolas als Gast natürlich das Beste sich rauspicken und daraus was Schönes machen. Ne? Also wir hatten ja das Thema, das ich irgendwie angedeutet hatte, dass vielleicht die stoische Metaphysik heute nicht mehr ganz so plausibel ist. Und ihr hattet sozusagen ja das Thema, das wir häufiger schon im Podcast hatten, dass der Stoiker nicht einfach irgendwie ein passiver Fußabtreter ist, der in der Welt nicht handelt, sondern dass er schon handelt. Aber wo ist die Grenze zwischen dem Gutheißen des Schicksals und dem Handeln? Ne?
Also ich glaube, dass das ist mir bei deinem Beitrag erstmal, Markus, auch klar geworden, dass ich glaube, dass die Diskussion, also die metaphysische Diskussion, wie kann man jetzt begründen, dass wir sozusagen, dass die Natur als Ganze Eigenschaften hat, die sie jetzt trotz allem Schlechten liebenswert machen. Ich glaube, diese Diskussion brauchen wir zumindest als späte Stoiker vielleicht gar nicht mehr zu führen. Denn die späten Stoiker, die tun das ja auch nicht mehr so wirklich. Es ist ja fast, also zu einem großen Teil ist es ja Ethik und nicht mehr so stark jetzt eigentlich Naturphilosophie. Deswegen frage ich mich, ob das nicht die Antwort immer auf diese Fragen, aber wie kann denn, zeig mir doch, dass die Natur insgesamt jetzt liebenswert ist, die Antwort eigentlich immer in eine Haltung sich zurückzieht. Das nicht gegenständlich zu begründen, sondern es immer wieder auf die Haltung zurückgegangen wird und zu sagen, letztlich sozusagen, ob du es als Ganzes bejahen kannst, das hängt eben von dir ab. Du musst nicht im Außen die Gründe suchen, um sozusagen den Widerspruch zwischen bejahen können und schlechtem Schicksal aufzulösen, sondern du musst es in deiner Haltung schaffen. Die Haltung ist sozusagen der Trumpf in dem Moment, die Heiterkeit, von der du sprichst. Mhm. Da gibt es bei Seneca auch so einen Satz, nicht was, sondern wie du erträgst, ist von Belang. Das ist auch so ein bisschen dieses, die Umstände, was auch immer, wie schlecht das ist, fokussier dich nicht darauf, sondern fokussier dich darauf, wie du immer wieder damit umgehst. Und dann wird diese ganze Diskussion, die ich auch eben angestoßen habe, also ist, wie können Sie das begründen und ist das nicht ein Rest mit der Physik und so, die wird eigentlich so ein bisschen aufgelöst. Die wird eigentlich tendenziell weniger relevant, würde ich sagen.
Ich glaube das ja nicht, Nikolas. Das müssen wir dann woanders mal ausrichten. Und ich sag dir mal zwei Beispiele dafür. Das eine ist, wenn man sagt, Tugend ist Wissen, dann bedeutet das ja auch gerechtfertigte Meinung. Und dann bedeutet das eben auch, dass man seine Ansicht begründen kann. Und man begründet Ansichten, indem man Theorien aufstellt. Das heißt, wenn ich jetzt im Grunde genommen nur sage, ja, ich ziehe mich auf mich selber zurück und ich kann mit folgendem Ereignis irgendwie gut umgehen, dann muss ich eigentlich als Stoiker, um Tugend auszubilden, eben auch begründen, warum ich das jetzt akzeptiere und was nicht. Und das mache ich in der Theorie. Und in einer sehr ausführlichen Weise als Theorie. Also deren Konzept scheint irgendwie sehr anspruchsvoll gewesen zu sein, wie viel Theorie ich da reinstecken muss. Und ich finde, das ist der zweite Punkt. Das sieht man zum Beispiel bei Senecas naturphilosophischen Schriften. Also es ist nicht so, als hätten die sich gar nicht mehr mit Naturphilosophie beschäftigt, sondern die naturphilosophischen Schriften von Seneca sind somit das umfangreichste, was wir von ihm haben. Ne? Von ihm haben. Genau. Also das hat man dann auch und das scheint doch auch zu zeigen, dass dann so diese tiefe Begründung, was Natur ist, ne, also diese metaphysischen Zusammenhänge innerhalb der Natur, dass das ein Kunstwerk ist und so, auch für die noch ein bisschen wichtig gewesen zu sein.
Auf jeden Fall. Also es gibt immer noch die Dreiheit sozusagen, ne, aus Ethik und Naturphilosophie und Logik. Nur der Schwerpunkt, würde ich sagen, der hat sich deutlich, aus meiner Sicht, mag ich mich auch irren, hat sich doch deutlich Richtung Ethik verlagert. Aber es ist natürlich auch insofern schwierig, weil die Quellenlage einfach natürlich für die ältere Stoa einfach dann auch schwierig ist und so. Ne? Man muss vielleicht auch nochmal natürlich unterscheiden zwischen jetzt den wirklich, wenn wir über die eigentlichen Stoiker sprechen und wenn wir über Stoizismus sprechen im Sinne jetzt, wie er aufgegriffen wurde, teilweise auch heutzutage aufgegriffen wird. Ne? Das ist natürlich klar, dass da, so wie ich das wahrnehme, sagen im populärwissenschaftlichen Bereich, dass da sozusagen die Ethik sehr, das, was man unter Ethik fassen würde, einfach sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Ne? Und ich wollte noch mal auf das eingehen, was Ralf und auch Tobias eben diskutiert hatten, nämlich die Frage, wo ist jetzt diese Grenze und wie bestimmt man diese Rolle? Ne? Ich möchte mal vorschlagen, die Rolle dort eher als einen Spielraum zu verstehen, den man hat. Also nicht sozusagen meine Rolle als ein sozusagen deterministisch eindeutig gedachtes Ding, wo ich sozusagen einfach nicht von abweichen kann und das muss ich dann mal hinnehmen. So kann man es leicht denken, ne? Weil zum Beispiel Beispiele auch wie der Hund, der hinter dem Wagen mit der Leine herläuft und dann gewürgt wird, solange er nicht mit dem Wagen mitläuft, das scheint das so ein bisschen nahe zu legen, ne? Aber vielleicht muss man das auch nicht, weil wenn man sich so vorstellt, dass man einen bestimmten Spielraum hat, nur man muss eben diese Grenzen des Spielraums, die muss man halt akzeptieren. Ne? Also Epiktet in der damaligen Zeit, er wusste natürlich als Sklave, dass das etwas ist, was nicht wie bei uns im Mittelalter einfach qua Geburt festgelegt war und dann war es quasi unmöglich, da eigentlich nochmal rauszukommen, sondern es war eben etwas, da konnte man reingeraten, da konnte man auch wieder rauskommen. Und da sprach für ihn, würde ich sagen, überhaupt nichts dagegen, eben das anzustreben und dann da rauszukommen und jetzt trotzdem sozusagen nicht zu meinen, er hätte jetzt irgendwie unzulässig seine Rolle irgendwie verlassen. Also ich glaube, so der Begriff des Spielraums, der kann durchaus dabei helfen. Es geht nur, glaube ich, darum, dass man wirklich die Grenzen des eigenen Einflussbereichs, dass man die wirklich klar kriegt. Und das Interessante ist natürlich dann immer die Grauzone, wo man es eigentlich nicht weiß, ob man es beeinflussen kann, bevor man es nicht auch irgendwie versucht hat, es zu beeinflussen.
Ja, ja.
Die Frage ist, wie geht man dann mit den Ergebnissen um und so weiter.
Das gefällt mir gut mit dem Spielraum, ja. Mhm.
Vielleicht kann man auch noch sagen, so mit Blick auf die Grenze, also was man akzeptieren soll, sind ja diejenigen Dinge, die man nicht ändern kann. Aber wenn wir jetzt fragen, was man positiv machen soll, da sollte man ja durchaus Motive ausbilden. Ne? Ja. Und die sind ja unabhängig zu denken vom jeweiligen Handlungserfolg. Mhm. Ja, also da kann man vielleicht irgendwie noch was draus machen, dass man da eben sagt, naja, also manche Dinge kann ich zwar nicht ändern, also welche Rolle ich jetzt bin, in welchem Land ich lebe, welche Kultur ich angehöre, welchem Elternhaus ich angeboren bin, aber das bedeutet ja nicht, dass ich möglicherweise irgendeine Karriere mache oder anstrebe, eine Karriere zu machen, die sehr untypisch für mich ist oder die untypisch ist für die Klasse, in der ich lebe oder das Land oder sowas. Ne? Also die Motive kann ich ja durchaus haben oder das Streben in diese Richtung. Das hilft da vielleicht auch noch mal weiter, dass das ein Unterschied ist.
Also eigenen Voraussetzungen, die eigene Geschichte, Dinge, die da reinspielen, die man nicht beeinflussen kann. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie würde man das deuten bei Marc Aurel etwa? Ne? Hätte der jetzt gesagt, Ja, ich bin halt Kaiser und da sind halt die Germanen das Problem. Deswegen muss ich jetzt irgendwie lange, lange Zeit im kalten Wetter im Zelt schlafen und da ewig diesen Krieg an der Front führen, anstatt wie andere, manche meiner Vorgänger, halt einfach in Rom schön im Palast mich zu amüsieren.
Ja. Das ist ganz interessant. Ich meine, das deutet doch so ein bisschen auf die Frage nach der individuellen Verpflichtung hin. Also vermutlich kann man eine sehr allgemeine Fassung davon geben, was es heißt, die Tugend der Gerechtigkeit zum Beispiel, also für das große Ganze zu arbeiten. Aber was zum Teufel heißt das jetzt für jeden Einzelnen von uns? Und eine mögliche Interpretation, die man dem doch geben kann, ist von Cicero de Officiis, ne? Also die Vier-Personen-Lehre. Dass die Pflichten, die ich habe und die ich ausüben soll, um das große Ganze irgendwie voranzubringen oder sloganhaft die menschliche Welt zu einem besseren Ort zu machen, hängen ab einmal von meinem Talent, das ich habe, von meinen Umständen. Und dann eben das dritte war ja die persönliche Wahl. So. Und jetzt unabhängig, also ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, auf diesen Aspekt, das können wir ja vielleicht nur in meiner eigenen Folge oder so machen, scheint das doch irgendwie zu zeigen, dass die Stoiker durchaus ein Herz für individuelle Verhältnisse hatten. Und mit Blick auf deine Frage könnte man dann sagen, wie hat Marco Aurel das gesehen? Ja, der Mensch, der ich bin, geben meinen Talenten, geben meinen Umständen, geben meinen subjektiven Präferenzen, ist das mein Job, den ich zu tun habe. Ein anderer hat einen anderen Job. Klingt das für dich einigermaßen plausibel, oder?
Ja, klingt plausibel. Also zu sagen, weil es eben so verdammt schwer ist, muss ich es machen. Weil ich bin in diese Position geboren, ich wurde dafür ausgebildet, ich habe die entsprechende, ne, das Talent dafür, mit solchen Situationen umzugehen, und deswegen muss ich das jetzt auch wahrnehmen. Also, habe ich das richtig verstanden, ne? In diese Richtung zu gehen, ja.
Ja. Man muss im Feldbett im markomannischen Krieg liegen und mir die ganze Zeit Leute anhören, die irgendwas von mir wollen. Das ist ja auch aus der Selbstbetrachtung noch etwas. Man wird nicht nur mit Tod und Leid, sondern auch mit ganz fiesen anderen Menschen konfrontiert, die dauernd immer nur was wollen.
Ja. Marc Aurel übrigens auch einer, der ja jede Menge Kinder verloren hat, also auch von Schicksalsschlägen nicht verschont worden ist. Ich versuche jetzt mal diese höchst elegante Überleitung zu nutzen, um den Bogen zu spannen. Wir packen ja am Ende immer unseren Koffer. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den für heute wieder packen und schauen, was nehmen wir denn heute aus der heutigen Folge alles mit. Also ich habe jetzt da für mich irgendwie mitgenommen, dass auf die Frage, haben Schicksalsschläge einen Wert? Die Frage lässt sich insofern nicht beantworten, dass man ihnen im Nachgang schon einen Wert zuschreiben kann, oder man kann, und das haben die Historiker auch gemacht, das Positive überall darin sehen. Ob wir die jetzt extra suchen sollten, die Schicksalsschläge, also ich bin nach wie vor nicht überzeugt, ob ich mich nachher vor ein fahrendes Auto schmeißen sollte, um da meinen Charakter auf die Probe zu stellen. Also das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Das haben wir, glaube ich, andiskutiert. Da wären mehrere Möglichkeiten denkbar. Ja, und dann natürlich Leben im Einklang mit der Natur. Schicksalsschläge gehören zur Natur. Auf der anderen Seite haben wir auch alles, das Rüstzeug mitbekommen, wenn es nach den Stoikern geht, um mit diesen Schicksalsschlägen fertig zu werden. Also das wäre so das, was ich mir heute in meinen Koffer gepackt habe. Wie schaut es bei euch aus?
Ich nehme halt auf jeden Fall mit, häufiger mich daran zu erinnern, was es mit dieser Natur auf sich hat, wenn irgendwas ist. So dieses Abgeben an das große Ganze, das kann manchmal, glaube ich, so ein bisschen befreiend wirken, wenn wir wieder den Kopf frei haben, um wieder neu Anlauf zu nehmen. Ne? So in die Richtung. Das packe ich ein, das reicht.
Ich packe jedenfalls ein, dass ich mit dem Nikolas noch mal ein bisschen über die säkulare Version des Stoizismus reden möchte. Da bin ich wirklich sehr interessiert. Ich habe wirklich große Skepsis im Moment, so wie ich jetzt den Stoizismus verstehe, das sozusagen sehr plausibel philosophisch zu halten. Ich habe euch hier zum Abschluss noch mal ein Zitat von Marc Aurel mitgebracht, wo es um Schicksalsschläge geht. Heiße jedes Ereignis willkommen, selbst wenn es hart zu sein scheint. Denn es trägt zum Heil des Ganzen bei und zur Wohlfahrt des Gottes. Es hatte ja einen Menschen nicht zu, er hat es einem Menschen nicht zugefügt, wenn es nicht von Vorteil wäre für das Ganze. Ja, und das unterstreicht vielleicht nochmal so ein bisschen diese, ja, diese Subjekttranszendenz, so kann man es vielleicht irgendwie nennen, dieses Schicksal. Ich möchte da nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wie plausibel ich das finde oder nicht plausibel ich das finde. Und dann rede ich mit dem Nikolas nochmal darüber, was er dazu meint, und hoffe, dass er da mehr zu beitragen kann als ich.
Ja, ich nehme auf jeden Fall erstmal echt eine sehr schöne Erinnerung mit an diesen Podcast mit euch. Also da möchte ich mich herzlich nochmal für die Einladung bedanken. Und nehme sozusagen eure drei Kontakte erstmal mit. Wir, Tobias, wir kannten uns ja schon vorher, ja. Aber Ralf und Markus habe ich jetzt auch mit im Gepäck. Das finde ich super. Ich habe es auch sehr genossen, wie Markus einige Dinge dargestellt und mich auch ein bisschen herausgefordert hat, nochmal über das Naturverständnis auch der späten Stoiker ein bisschen nochmal drüber nachzudenken, also dieses organische Modell. Und nochmal drüber auch die, es geht, glaube ich, schon fast in eine ähnliche Richtung, die du eben angedeutet hast, Markus, also nochmal von der anderen Seite darüber nachzudenken, wie sozusagen die metaphysischen Anteile des Stoizismus eventuell auch einfach so nicht einzuholen sind. Was für mich dann sofort heißt, okay, wie denn dann, ne, dann konstruktiv sofort weiterzugehen. Aber auch, und das fand ich auch, ist auch ein Punkt, den ich nochmal mitnehme, nicht vergessen, dass die Abgrenzung, die ich im Moment nicht jetzt persönlich oder auf eine intolerante Art, sondern einfach, die ich sagen, theoretisch zwischen einer religiösen Morallehre und einer sozusagen säkularen, naturalistischen Morallehre mache, dass diese Unterscheidung vielleicht nicht, auch wenn sie systematisch erstmal einsichtig zu sein scheint, also doch nicht so streng durchzuhalten ist, sondern dass es da durchaus eine ganze Menge von Schattierungen gibt und es sich lohnt, sich da auch nochmal mit der theologischen Seite, natürlicher Theologie und so weiter, auch zu beschäftigen. Also vielen Dank für die Anregung.
Also für alle von uns noch was Gutes zu tun.
Ja. Also dann bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich, Nico, bei dir fürs Kommen. Und es freut uns natürlich, dass es dir Spaß gemacht hat, und damit erkläre ich die Lage der Stoiker für heute hinreichend erörtert. Ja. Macht's es gut. Ciao.
Alles gut. Tschüss. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.